Jo, schön, dass ihr alle da seid. Okay, es geht um Gideon, einer meiner Lieblingsgeschichten aus der Bibel. Heute ist der dritte und letzte Teil. Und ich wiederhole mal ganz kurz, was der Tim letzte Woche gemacht hat. Das ist die Folie Nummer 6, Joni. Genau. Also, die Feinde greifen Israel an und die sind viel zu viele. Und der Gideon bekommt Angst und er bittet Gott um ein Zeichen, ob Gott ihn wirklich berufen hat mit dem Schaffell, wenn ihr euch daran erinnert. Und Gott gibt ihm dieses Zeichen, dass der Gideon sicher wissen kann, okay, Gott hat ihn ausgesucht und Gott hat ihn dazu berufen. Und Gott steht dazu, wenn er sagt, okay, durch dich möchte ich Israel retten und befreien. Und er kriegt ein Heer, das er sich zusammensucht und Gott sortiert es erstmal aus. Es sind ungefähr 100.000 Feinde oder etwas mehr und Gideon hat ungefähr 30.000 Israeliten. Aber Gott sagt als allererstes, weißt du was, das sind zu viele. Sag den Leuten, wer Angst hat, der darf gleich wieder nach Hause gehen. Und da waren es nur noch 10.000, nur noch ein Drittel. Und dann sortiert Gott nochmal aus und guckt, wie die am Bach trinken, also wer aufmerksam ist und wer nicht. Am Ende bleiben nur noch 300 übrig. Und Gott bringt noch, Gott hat echt Humor, ne? Gott sagt, okay, keine Angst, das habe ich gemacht, dass ihr nicht auf die Idee kommt, dass ihr das aus eurer eigenen Kraft gemacht habt, sondern dass ihr, wenn ihr gewinnt, dass ihr genau weißt, genau wisst, das war ich, das war durch meine Kraft. Denk mal so, hey, Gott hat echt Humor, oder? Warum hat Gott die aussortiert, die Angst haben? Das hat der Tim das letzte Mal gemacht. Angst ist echt eine mächtige Waffe des Feindes. Und warum, dazu kommen wir heute noch. Es geht genau um diese krassen Fragen. Wer ist dein Retter? Wer soll's richten? Gott oder du? Dass wir erkennen, wir können aus uns, aus unserer Kraft raus einfach gar nichts machen. Und deswegen schickt Gott uns manchmal in so diese Situationen rein, wo du dann ganz genau merkst, so, boah, das ist echt ein bisschen angsteinflößend und ich weiß genau, ich bin völlig machtlos, weil die Frage ist, auf wen vertraue ich? Auf mich selber oder auf Gott, auf den Schöpfer des ganzen Universums? Der muss nur ein Wort sprechen und das ganze Universum entsteht. Ja, und egal, was er sagt, das passiert auf der Welt. Also Gott hat hier die volle Kontrolle und was er sagt, das geschieht. Und sich da zu wissen, wer bin ich? Klein Claudia, ich kann ein bisschen was, aber das, worauf es ankommt, also jetzt so viele Feinde besiegen nicht wirklich. Ja? Und wer ist Gott, der Schöpfer des Universums? Ein Wort und es passiert. Ja? Und wenn ich mich auf den verlasse, dann wird's gut. Angst ist, würde ich mal sagen, nicht nur ein Gefühl, sondern es ist tatsächlich ein Geist. Es ist ein dämonischer Geist, denn es heißt, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist echt ein Geist, den uns der Feind schickt, nämlich, das ist mit seine mächtigste Waffe. Warum? Das ist alles, was er kann, dir Angst einflößen. Joni, du darfst mal weiter klicken, bitte. Es steht ungefähr 365 Mal in der Bibel: Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Also für jeden Tag einmal. Das sagt Gott so oft, immer. Fürchte dich nicht, hab keine Angst. Also für jeden Tag einmal. Und Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Das ist der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Was macht Gideon, um diesen Geist der Angst zu besiegen? Er hat Gott um ein Zeichen gebeten, das mit dem Schaffell, um sich sicher zu sein. Hat mich Gott wirklich berufen? Bin ich wirklich der, den er ausgesucht hat für diesen Auftrag? Und Gott gewährt ihm das, dass er sich da ganz sicher sein kann. Dann, das mit dem, wo Gott das Heer aussortiert, da muss er dann, die nächste Übung ist, Vertrauen zu haben in Gottes Plan. Also den Geist der Kraft, dass du weißt, ich bin berufen, Gott hat mich ausgesucht und er hat's im Griff. Der Liebe, dass ich weiß, wer ist Gott? Gott ist der Chef des Universums, Gott ist gut, sein Plan ist gut, sein Plan ist Liebe, sein Plan ist, uns und alle Menschen zu retten. Und egal was passiert, das ist der Plan. Dann hat Gott Geist der Besonnenheit. Gott hat den Gideon einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewährt. Das finde ich den coolsten Teil. Er hat sich in das Feindeslager geschlichen. Gott hat gesagt, hey, du hast Angst? Kein Problem, nimm dir einen Diener mit. Du denkst, die Feinde sind viel zu mächtig. Oh, das sind viel zu viele. Wir haben keine Chance. Was wollen wir tun? Mit 300 Leuten gegen 100.000? Oh, meine Güte, wir haben keine Chance. Und er hatte Angst. Das ist das, was der Geist der Furcht tut. Angst machen. Und Gott gibt dem Gideon einen Blick hinter die Kulissen. Er schleicht sich mit seinem Diener zusammen ins Feindeslager. Und was hört er da, wenn er am Zelt lauscht? Die Feinde hatten einen Traum. Und sie wissen, die Feinde sind in Panik. Die Feinde wissen ganz genau, dass sie besiegt sind. Die Feinde wissen ganz genau, der Gott Israels ist mit seinem Volk und wir sind völlig machtlos. Gott hat die krassesten Wunder getan in Ägypten und in Jericho und in allen möglichen Sachen. Wir sind völlig machtlos und Gott hat uns in die Hände von Gideon gegeben. Die Feinde sind in Panik. Und das ist genau das, warum ich sage, das ist ein dämonischer Geist, ein Geist des Teufels. Was macht der Teufel? Er verdreht die Tatsachen. Er gibt dem Gideon Angst und denkt sich, oh, wir haben keine Chance, wir sind viel zu wenige, wir sind absolut chancenlos. Wollen wir es nicht doch lieber bleiben lassen? Und was ist die tatsächliche Wahrheit, wenn er mal hinter die Kulissen gucken darf? Die Feinde haben Angst. Die Feinde sind in Panik. Die Feinde wissen genau, wer Gott ist und dass sie absolut keine Chance haben. Das ist die geistliche Realität. Und dann traut sich der Gideon auch, beherzt das zu machen, was Gott ihm sagt. Ich habe, das funktioniert leider nur auf Englisch, ein schönes Akronym, ein schönes Wortspiel, das Wort Fear, Angst. Wenn man die einzelnen Buchstaben nimmt, heißt es False Evidence Appearing Real. Das ist genau das, also falsche Tatsachen, die erscheinen, als wären sie echt, als wäre es die Wirklichkeit. Wie beim Gideon. Wir sind viel zu wenige, die Feinde sind viel zu viel, wir haben keine Chance. Das ist das, was man mit den natürlichen Augen sieht. Aber die Wahrheit ist genau das Gegenteil, genau umgekehrt. Und hinter diese Kulissen darf der Gideon mal kurz gucken. Genau. Und als nächstes kommt die nächste Challenge. Wir sind wieder im grünen Feld. Vertrauen, Gehorsam, Ja sagen zu Gottes Plan. Der Gideon traut sich jetzt also, die Feinde anzugreifen, weil sie gehört haben, okay, die haben Angst vor uns. Aber das nächste crazy Ding kommt, mit welchen Waffen soll der Gideon in den Kampf ziehen? Erstens mal nur mit 300 Leuten und zweitens, was hat er für Waffen dabei? Ein Horn, ein Widderhorn, Tonkrüge und eine Fackel. Sind das jetzt irgendwie die neuesten Kriegswaffen? So gegen Schwerter und Schilde und Pfeil und Bogen mit einem Horn und Fackel und Tonkrug? Tja, aber Gideon hat ein bisschen dazugelernt. Also, wenn Gott sagt, so ziehst du in die Schlacht, dann macht er das? Und was sind diese Waffen wirklich so wehrlos und nutzlos? Das gucken wir uns heute mal an, was das bedeutet. Denn wir haben gelernt, Angst ist eine geistliche Waffe des Feindes. Und die geistliche Realität, das ist mehr ein geistlicher Kampf als ein physischer Kampf. Und die Realität, die dahinter steht, ist eine geistliche Realität. Nämlich, dass der Feind einfach Angst machen möchte. Denn er weiß genau, wenn du in deine Berufung reinkommst, wenn du das tust, wozu Gott dich auserwählt hat, wenn du auf Gott vertraust und gehorsam einfach das machst, was Gott dir sagt, dann hat er keine Chance. Dann hat er verloren, das weiß er sowieso. Und deswegen ist Angst zu schüren das Einzige, was er kann. Aber das kann er leider gut. Ja? Wir gucken uns mal die geistliche Realität an, die dahinter steht. Magst du mal weiter, bitte? Genau. Also, Gideons Angst ist, wenn man sich die Story anschaut, er zieht mit den Leuten in den nachts um das Lager. Diese 300 Leute verteilen sich um das Feindeslager, die zingeln sie, also umzingeln sie in der Nacht. Sie stecken die Fackeln in Tonkrüge, dann auf ein Zeichen blasen sie in ihre Hörner. Das ist ganz schön laut. Schauen wir mal, ob ich das kann. Ansonsten weiß ich, dass es der Joni besser kann. Ah. Ja? Joni kann es besser. Und sie zerschmettern die Tonkrüge und dann erscheinen die Fackeln und das Licht und die Feinde sind umzingelt von diesem Posaunenschall, von dem lauten Geräusch, wenn die Tonkrüge zerschlagen und zerschmettert werden und auf einmal die ganzen Lichter. Und wir haben es ja vorher gemerkt, sie sind ja auch vorher schon in Panik gewesen und sie fliehen völlig panisch und völlig kopflos, bekämpfen sie sich gegenseitig im Dunkeln. Und jede Wette, wenn der Gideon das hinterher erzählt, so, boah, weißt du noch, wir hatten so einen Schiss und dann sind wir losgegangen und wir mussten gar nicht mal wirklich kämpfen. Wir haben einfach nur in die Hörner geblasen und die Tonkrüge zerschmissen und die Fackeln angezündet und haben geschrien für den Herrn und für Gideon und die Feinde sind von selber davongegangen. Wir mussten gar nichts mehr weitermachen. Na, in der Rückschau ist es natürlich voll die coole Story und deswegen finde ich das so super, dass die Geschichten in der Bibel aufgeschrieben sind, weil dann hat man schon mal ein Beispiel oder es gibt viele davon in der Bibel. Im Nachhinein sieht man dann, ey, worum habe ich mir vorher eigentlich so einen Kopf gemacht? Ja? Und dass man vielleicht sehen kann, okay, wenn du in eine Situation kommst, wo du nicht weißt, was du tun sollst, hey, denk dran, Gott hat's im Griff, glaub's mir. Ja? Also die Angst ist in Anführungszeichen eigentlich nur Kopfkino. Ja? Aber ganz so einfach ist es nicht. Wie funktioniert das jetzt? Gott sagt einfach, es ist nicht so schwierig. Und ganz ehrlich, am Ende des Tages, Gideon hatte die Angst, ich kann das nicht, ich bin zu gering und ich bin gar nicht mal ein Kämpfer, wie soll ich kämpfen? Und am Ende des Tages, von der Rückschau her, musste er ja auch gar nicht kämpfen. Er musste einfach bloß mit diesen 300 Leuten, die mussten einfach nur eine Fackel und einen Tonkrug und so ein Horn tragen. Sie mussten gar nicht wirklich kämpfen. Ja? Und das ist das Coole dran. Also das, was Gott dir aufträgt, ist vielleicht ein bisschen echt komisch, das mag sein, aber es ist ganz sicher nicht zu schwer für dich. Wenn Gott sagt, mach das, dann mach's. Es ist vielleicht komisch, ja, okay, muss man sich dran gewöhnen und auf Gott vertrauen, aber es wird am Ende des Tages nicht zu schwer sein für dich. Das Horn, was ist das für eine Waffe? Unseres hier, unser Rangerhorn, ist ein Kuhhorn. Im Judentum ist das in der Regel ein Widderhorn. Es heißt Schofar. Magst du mal das nächste, bitte, Joni? Und das Schofar, dieses Widderhorn, das steht für verschiedene Dinge. Es steht dafür, dass es die Krönung eines Königs ankündigt. Das ist eine Proklamation. Wer kann denn das besser blasen als ich? Kannst du es, Mimi? Wer mag? Yeah. Wir proklamieren, der König kommt, der König des Universums, der kommt. Genau, wenn der König kommt. Dann, wir gehen in die Adventszeit. Bleib mal da, du darfst noch ein paar Mal pusten. Dann wollen wir bereit sein, das heißt zu Gott umkehren und Buße tun. Und dazu sind auch die Feinde aufgerufen. Kehrt zu Gott um. Überleg dir gut, auf welcher Seite willst du stehen? Auf der Seite des Gottes Israel? Die Feinde wissen, wer der Chef ist, der Gott Israels. Oder willst du ernsthaft auf der Seite, auf der Loser-Seite stehen, auf der Verliererseite? Die Feinde wissen das. Das ist der Ruf, kehr um. Genau. Der Widder kommt bei Abraham und Isaak vor. Der wird geopfert anstelle von Isaak. Der Abraham muss nicht seinen Sohn opfern. Gott schickt einen Widder. Er stellt ein Opfertier zur Verfügung. Und das ist ein Symbol für unseren Messias. Abraham musste das nicht durchziehen, seinen Sohn zu opfern, aber Gott hat es durchgezogen. Jesus hat sich für uns geopfert. Er war unser Opferlamm und das steckt auch hinter diesem Widderhorn. Also wir können uns sicher sein, dass Gott uns vergibt, wenn wir ihn drum bitten. Genau. Das ist immer der Vorführeffekt. Genau. Und das Widderhorn, das Schofar, steht auch für die Stimme Gottes. Der Wind, der Heilige Geist, wenn man es übersetzt, heißt der Wind oder der Atem Gottes. Das ist ein Blasinstrument. Der Ton kommt daher, dass die Luft in Schwingung versetzt wird. Es ist ein Wind, ein Instrument, das geblasen wird. Gott bläst den Atem des Lebens in seine Schöpfung, in jedes Lebewesen, auch für dich. Und er möchte seinen Heiligen Geist über dich wehen lassen, dass du mit der Kraft Gottes gehen kannst. Der Herr des Universums spricht am Anfang der Schöpfung und er bläst den Atem des Lebens in seine Geschöpfe. Und was er spricht, das passiert. Und es ist eine Proklamation. Wir wissen, unser König ist der Schöpfer des Universums. Der hat dich gemacht. Er hat dir den Atem des Lebens gegeben. Wenn du Jesus kennst und zu ihm umgekehrt bist, vergibt er dir, weil er sich für dich geopfert hat. Und du kannst dir sicher sein, du kannst dem König gegenübertreten. Und es ist eine Proklamation. Gott ist König und der König kommt. Danke, Joni. Hey, Applaus für Joni. Genau, ich lese euch mal den Psalm 24 vor. Der spricht nämlich davon und passt auch in die Adventszeit. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr der Heerscharen, stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore, ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der allmächtige Herr, der König der Herrlichkeit und der König der himmlischen Heerscharen. Also wer ist Gott? Und das zu proklamieren, das steckt hinter diesem Schofarblasen, hinter diesem Horn. Und das versetzt die Feinde in Panik, weil der Feind, der dahinter steht, weiß ganz genau, wer der Chef ist. Jedenfalls nicht er, sondern Gott. Dann die nächste Waffe, eine Fackel. Fackeln stehen, klar, das Licht, haben wir heute auch schon gesungen, dafür, dass Jesus sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzusehen, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Jesus ist das Licht der Welt. Auch das Licht steht für den Heiligen Geist. Und es kann auch für das Gericht Gottes stehen. Wenn Gott Feuer schickt, dann ist es auch zerstörerisch. Und ja, genau, dann zum Thema Licht. Das war etwas schneller, ist auch relativ banal. Die Tonkrüge sind noch ein bisschen, da steckt noch ein bisschen mehr dahinter. Ein Tonkrug, warum haben sie die Tonkrüge genommen? Um diese Fackeln, dieses Licht zu verdecken und dann die zu zerschmeißen. Hinter dem Symbol des Tonkrugs steckt zum einen, das ist die Beziehung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. Im Jesaja oder in Jeremia steht, wir sind der Ton und und du bist der Töpfer. Wir sind das Werk deiner Hand. Oder beim Jeremia steht, sagt der Ton etwa zum Töpfer, was magst du? Gott ist souverän. Gott hat uns geschaffen und zwar so, wie er das für richtig hält. Und er hat seine Schöpfung voll im Griff. Und auch die Tonkrüge, sagte, ja, es gibt edle, es gibt gewöhnliche Gefäße, aber Gott hat dich so gemacht. Gott hat jeden Menschen so erschaffen, für einen bestimmten Zweck. Und auch du bist für einen bestimmten Zweck erschaffen. Gott hat was vor, er hat einen Plan mit dieser Welt und er hat dich berufen und auch du hast deinen Platz da drin. Die Frage ist nur, wir wollen ein reines Gefäß sein. Wir müssen Buße tun und Gott um Vergebung bitten. Dann kann Gott uns reinigen und dann kann Gott uns füllen mit seinem Heiligen Geist, dass wir ein reines Gefäß sein können, das Gott füllen möchte. Auch der Tonkrug kann für Gericht stehen. Auch das kommt beim Propheten Jeremia vor, dass er kündigt an dem Volk Israel, wenn ihr nicht zu mir umkehrt, dann werde ich euch nicht mehr vor euren Feinden beschützen. Die Babylonier werden euch erobern und ihr werdet ins Exil ziehen, in die Verbannung. Da sagt der Jeremia in Jeremia 19, sag ihnen, der Herr, der Allmächtige, spricht: Ich werde dieses Volk und die Stadt Jerusalem zerschmettern, so wie man Tonkrüge zerschmeißt. Sind sie einmal zerbrochen, kann man sie nicht mehr reparieren. Also, wenn Tonkrüge irgendwie angeknackst waren oder einen Sprung hatten, dann konnte man die damals so nicht kleben oder irgendwie reparieren. Die wurden dann einfach gar zerschmissen. Und interessanterweise, der Acker des Töpfers, wo man eben missglückte Tongefäße oder kaputte Gefäße, die halt einen Sprung hatten und kein Wasser mehr halten, dann hat man die da gar zerschmissen. Das war der Acker, das wertlose Grundstück, das die Pharisäer mit den 30 Silberstücken gekauft haben und wo der Judas begraben wurde. Also auch das steckt dahinter. Aber es steckt auch ein Versprechen dahinter. Zurück zum Propheten Jeremia. Der hat dem Volk Israel angekündigt, ihr werdet von den Feinden erobert, wenn ihr nicht zu mir umkehrt und Buße tut. Und genau das wird passieren. Aber Gott hat, bevor die Babylonier die Israeliten ins Exil verschleppt haben, ihm aufgetragen, kauf dir einen Acker in diesem Land als Zeichen dafür, dass ich euch verspreche, ihr werdet jetzt euren Feinden ausgeliefert, aber ihr werdet auch wieder zurückkommen. Und es wird in diesem Land werden auch wieder Grundstücke gekauft werden. Und diesen Kaufvertrag, den soll Jeremia in einen Tonkrug stecken, dass er lange erhalten bleibt. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Am Toten Meer gibt es einen Ort namens Qumran. Da hat man ganz viele Tausende Jahre alte Schriftrollen gefunden, aus eigentlich fast allen Propheten. Fast das ganze Alte Testament hat man da gefunden. Mehr oder weniger zufällig. Man hat diese Schriftrollen in Tonkrüge gesteckt und hat die in der Höhle gelagert. Und die haben tausende Jahre überdauert. Also, das hält lange. Man steckt Lebensmittel, Nahrungsmittel in den Tonkrügen, um sie dann zu lagern. Und das hält sich einfach sehr lange. Also auch das steckt dahinter. Gottes Versprechen sind für die Ewigkeit, die halten. Und in diesem Tonkrug werden sie aufbewahrt. Und letzten Endes ist der Tonkrug auch noch ein Gefäß für uns. Im 2. Korintherbrief 4, Vers 7 steht: Denn Gott sprach, es werde Licht in der Finsternis. Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, der hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Also letzten Endes ist es ein Symbol für wir sind dieses Tongefäß, das das Licht von Jesus in sich trägt. Und wenn diese Tonkrüge zerbrochen werden und dann scheint das Licht, dann kommt das Licht zum Vorschein. Das ist eins der Symbole für Tod und Auferstehung, schon im Alten Testament. Also das ist schon das Licht der Auferstehung. Und genau, eins haben wir noch. Also zum Abschluss nochmal beim Gideon. Was kann man davon jetzt lernen? Also es ist ein geistlicher Kampf, mehr im Geistlichen als im tatsächlich im Physischen. Die Hauptwaffe des Feindes ist Angst und Einschüchterung. Denn er weiß ganz genau, dass er besiegt ist und dass er absolut machtlos ist. Und die Waffen Gottes, die du dem entgegensetzen kannst, so wie Gideon, ist dieses, sich dran zu erinnern, Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Genau. Und das Licht, die Auferstehungskraft von Jesus, die lebt in mir. Die ist in mir drin und die darf scheinen. Und das Einzige, was der Feind kann, ist Angst schüren und er versucht abzulenken. Denn er weiß ganz genau, dass wenn du in deine Berufung reinkommst, du bist berufen von Gott, so wie der Gideon auch. Wenn du dir nicht sicher bist, darfst du Gott fragen und Gott gewährt einem da auch Zeichen. Und er weiß, wenn du in deine Berufung reinkommst und wenn du deinen Auftrag gehorsam ausführst, was Gott dir aufträgt, das ist das Nächste, gehorsam. Sich darauf fokussieren, was möchte Gott? Nicht auf alles drumherum gucken, nicht auf die ganzen Schwierigkeiten gucken, sondern wenn du deinen Fokus auf Gott hast, wenn du weißt, wer du bist in Gottes Augen, wenn du weißt, wer Gott ist, wenn du den Glauben hast, dass du weißt, Gott ist der allmächtige Schöpfer des ganzen Universums. Er hat alles im Griff und er hat einen guten Plan. Und wenn du gehorsam das tust, was Gott dir sagt, auch wenn es irgendwie komisch erscheint, wie mit einer Fackel und einem Tonkrug und einem Horn jetzt irgendwie in den Kampf zu ziehen, egal wie komisch das auch irgendwie ist, mach's einfach. Und wenn du das tust, dann weiß der Feind ganz genau, dass er völlig machtlos ist. Und deswegen versucht er abzulenken und dich zu sagen, dir Gedanken einzugeben. So, was? Echt? Nee, das ist doch komisch. Sollte Gott gesagt haben? Nee, das kann nicht sein. Und ich glaube, ich habe da eine bessere Idee. Ich mach das lieber so. Ja? Das ist auch schon alles, was der Feind kann. Versuchen abzulenken, dich durch Klage, durch Zweifel an Gott, Zweifel an dem, was Gott sagt, weil ja, es ist manchmal komisch. Also das ist aber auch schon alles, was er kann, weil er ganz genau weiß, dass er der Loser ist. Wenn du deinen Fokus auf Gott behältst und gehorsam seinem Weg folgst und wenn du weißt, wer Gott ist und wer du bist, dann gehörst du auf jeden Fall ins Siegerteam. Ja. Und das zu proklamieren, Gott ist der Herr, durch Worship, durch Lobpreis, Gott suchen, im Gebet. Und all diese drei Dinge, die können wir jetzt vorm Abendmahl machen. Wir proklamieren, Jesus ist für uns gestorben, er hat sich für uns geopfert. Wie Abraham hat diesen Widder geopfert, er musste nicht seinen Sohn opfern, Gott hat es durchgezogen, Jesus hat sich für uns geopfert. Dadurch hast du Vergebung, die kannst du in Anspruch nehmen. Du kannst ein reines Gefäß sein, dass du weißt, dir ist vergeben. Du kannst in deine Berufung reintreten. Du kannst Gott bitten, dass er dich mit seinem Feuer, mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Ja. Und die Auferstehungskraft von Jesus lebt in dir. Dieser Jesus, das Licht der Welt. Und das haben wir heute richtig schön physisch beim Abendmahl. Sein Leib, sein Blut lebt in dir. Und das ist das, ja, worum es geht. Und das sind die Waffen, mit denen Gott uns in den Kampf schickt hier. Und dann, wir haben es vorhin so schön gesungen, dann ist Gott für uns, wer kann und dagegen stehen? Na, keiner. Jesus ist der König. Und in der Adventszeit feiern wir das. Der König kommt. Yes. Amen.